Der Predigttext heute Morgen steht im Matthäusevangelium, Kapitel 4, von Vers 17 an. Matthäusevangelium, Kapitel 4, von Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkünden: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinem Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief auch sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. In diesem Abschnitt beschreibt Matthäus, wie Jesus sein öffentliches Wirken beginnt. Er ruft Menschen zur Buße, zur Umkehr, zur Neuorientierung. Von da an begann Jesus zu verkünden: Tut Buße, denn das Himmelreich, Gott selbst, ist euch nahe gekommen. Buße hat bei Jesus einen anderen Sinn, als wir gewöhnlich darunter in unserem Alltag verstehen. Aus unserer Perspektive heute heißt Buße: Unser Leben wird bestimmt von unserer Vergangenheit, von dem, was wir getan haben. Wir büßen für geschehenes Vergehen, für Übertretungen. Ganz einfach, ganz platt, kann man in Göttingen erleben, zum Beispiel rote Ampel überfahren, also nicht über die Ampel gefahren, sondern Rotlicht missachtet, wie das so schön heißt, erwischt worden, weil gleich dahinter eine dieser Säulen stand, von denen man erst gar nicht weiß, warum die Stadt die dahingestellt hat, ob sie die Architektur verschönern sollen, und erst wenn es dann einmal rot blitzt, weiß man, wozu die da standen. Und ein paar Wochen später kommt unweigerlich der Bußgeldbescheid. Und das wird je nach Umständen richtig teuer. Bis hin zu einem Monat Führerschein abgeben und je nachdem, wie die Situation gewesen ist. Unsere Vergangenheit holt uns früher oder später ein. Wir können sie versuchen wegzuschieben. Irgendwann steht sie wieder auf der Matte. Ich büße für das, was ich getan habe. Gott sagt: Für deine Sünde, für dein Vergehen hat ein anderer am Kreuz bezahlt. Jesus, nimm dieses Geschenk an. Du darfst neu anfangen in deinem Leben. Wir hörten es vorhin am Eingang im Zusammenhang mit dem Wochenspruch für diese Woche, wie Zachäus genau das zugesprochen wurde. Buße ist bei Jesus nach vorn orientiert. Erinnert mich nicht an das, was gewesen ist, sondern lädt mich ein, nach vorne zu schauen, auf den Gott hin, der uns nahe gekommen ist. Er möchte unser Leben heilen und verändern. Das war ja das Interessante bei Zachäus. Jesus hat sich nicht bei ihm eingeladen, um dann an dem Abend mit ihm sein ganzes Sündenregister mal durchzugehen, sondern zu sagen: Es gibt eine neue Chance für dich, Zachäus. Ich muss nicht an das Versagen, ich muss nicht an die dunklen Seiten meines Lebens gefesselt bleiben. Ich kann Vergebung erfahren. Neue Hoffnung, neue Perspektive, weil Gott mir in seiner Barmherzigkeit die Zukunft neu aufschließt.
Tut Buße, ruft Jesus uns zu. Und er sagt damit, anders ausgedrückt, öffnet Gott euer Leben. Und dann fügt Matthäus hier in seinem Evangelium ein Beispiel an, wie Menschen diesen Ruf Jesu damals aufgenommen haben. Jesus trifft am See Genezareth auf die beiden Brüderpaare Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Sie sind gerade beschäftigt mit Arbeiten, die zu ihrem Broterwerb als Fischer gehörten. Und er ruft ihnen zu, kommt her, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das mutet ja schon merkwürdig an. Stell dir mal ganz plastisch vor, jemand käme morgen an deinen Arbeitsplatz oder in deine Küche oder da, wo du gerade beschäftigt bist, mitten in deine Arbeit rein und er würde zu dir sagen, lass hier alles stehen und liegen und geh mit mir. Wie? Ich habe den Topf gerade aufgesetzt. Lass alles stehen und liegen und geh mit mir. Wir merken, wenn wir uns da mal hineindenken, ein sehr befremdlicher Gedanke. Rechnen wir auch nicht damit. Wir wären von den Socken, wenn das morgen wirklich passieren würde. Kommt her zu mir. Diese vier, die da am Ufer des Sees Genezareth sind, hören den Ruf Jesu und das verändert ihr Leben. Meistens lesen wir diesen Abschnitt ja so, dass wir denken, Jesus ruft hier Leute, damit sie etwas für ihn jetzt tun sollen, Menschen fischen. Das heißt, für ihn und für seine Sache überzeugen. Wenn wir ganz genau hineinschauen in den Text, dann geht es zunächst einmal überhaupt gar nicht darum. Jesus ruft sie nicht, um ihnen zu sagen, ihr sollt jetzt etwas für mich tun. Er sagt als allererstes, ihr sollt mir folgen. Ihr sollt bei mir, in meiner Nähe sein. Wenn hier überhaupt in diesem Abschnitt vom Tun die Rede ist, dann nur in einer Hinsicht, nämlich davon, was Jesus tun will. Er will dann, wenn sie mit ihm unterwegs sind, etwas aus ihnen machen. Das Ausschlaggebende für Jünger ist nicht das, was sie tun, sondern wem sie folgen. Jesus ruft zuallererst in die Gemeinschaft mit ihm. Kommt her, folgt mir, teilt mein Leben, seid in meiner Nähe. Das ist unsere erste und unsere vordringlichste Berufung, bei Jesus zu sein. Und genau damit stellt sich die Frage, wem folgen wir? Mancher denkt jetzt vielleicht, wieso ist das eine Frage? Das ist doch völlig klar, wir folgen Jesus. Wir sind bekehrt, wir sind getauft, wir gehören zur Gemeinde. Jawohl, das ist manchmal unsere auswendig gelernte Antwort. Und gerade deshalb, wem folgst du? Anders gefragt, wer oder was bestimmt dich? Wenn man sich ein bisschen selbstkritisch betrachtet, dann stellt man vielleicht fest, so selbstverständlich ist es gar nicht, dass Jesus in allem und in jeder Hinsicht der Mittelpunkt ist. Arbeit kann auch das Zentrum sein, um das sich mein Leben herumdreht. Manche kennen vielleicht noch so die Traueranzeigen von früher. Nur Arbeit war sein Leben. Oder mein eigener Ehrgeiz kann mein Leben steuern. will mir und anderen beweisen, was ich kann. Ich werd's euch schon zeigen. Mein Leben kann von Resignation oder von Verletzungen aus der Vergangenheit bestimmt sein. Alles kommt bei mir negativ rüber. Das prägt mein ganzes Denken und meine Beziehungen. Immer wieder steigt da aus mir etwas hoch. Oder es gibt wieder andere, für die ist der Spaßfaktor ihr Leitmotiv. Womit ich mich beschäftige, was ich tue, das muss mir auf jeden Fall Spaß machen. Oder andere, mein christliches Engagement steuert mein Leben. Für Jesus arbeiten, den Nächsten lieben, Menschen missionieren, mich abrackern im Dienst für Jesus. Das kann bis dahin gehen, dass es zu einem schlechten Gewissen wird, dass ich mir selbst oder das andere mir machen. Du tust zu wenig, du kümmerst dich zu wenig, du missionierst zu wenig und so weiter und so weiter. Und gerade darum eben die Frage, wer oder was bestimmt mich? Wem folge ich wirklich? Was treibt mich wirklich an? Naja, aber hat Jesus hier die Jünger denn nicht berufen dazu, dass sie Menschenfischer sein sollen? Menschen für ihn gewinnen? Schauen wir nochmal in den Text hinein. Jesus sagt, kommt her und folgt mir. Und nicht seid Menschenfischer für mich, sondern kommt her, folgt mir. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich. Das heißt also ganz offenbar, Jesus erwartet nicht, wenn er die Jünger hier ruft, dass sie sofort im Übereifer für ihn losstürzen. Ihm geht es zuallererst darum, dass sie in enger Verbindung mit ihm stehen. Ein guter Menschenfischer, ein Zeuge für Jesus, wird man nicht, wenn man von seinem eigenen Ehrgeiz oder von seinem schlechten Gewissen oder von seinem eigenen Übereifer angetrieben wird. Besonders Petrus, der ja hier auch mitgerufen wird, hat das in den Jahren mit Jesus intensiv lernen müssen. Ein guter Menschenfischer werde ich, wenn ich in der Nähe Jesu bin, wenn er prägenden Einfluss auf mein Leben gewinnt. Jesus ruft uns zuerst in eine Beziehung und nicht in ein Arbeitsverhältnis. Kommt her, folgt mir nach. Und im Johannesevangelium unterstreicht er das, wenn er sagt, ich bin das Brot, das euren Lebenshunger stillt. Ich bin das Licht, das euch Orientierung schenkt. Ich bin der Weg zum Vater. Folgt mir nach. Warum legt Jesus so viel Wert darauf, dass wir seine Nähe suchen? Warum stellt er die Beziehung zu ihm vor unsere Aktivitäten für ihn? Weil Jesus weiß, besser als wir selbst manchmal es wissen, wie sehr wir seine Nähe, sein Lieben, seine Barmherzigkeit brauchen. Und weil er selbst die Antwort auf die Grundfragen jedes Menschen ist. Fragen, die jeder Mensch an irgendeiner Stelle in seinem Leben bewegt. Wer bin ich überhaupt? Wo gehöre ich hin? Was bin ich überhaupt wert? Die Antwort darauf hat Jesus. Manchmal verhalten wir uns ja so, als ob wir versuchen wollen, uns und anderen zu beweisen, wer wir sind und was wir wert sind und was wir können. Immer in der Hoffnung, endlich die Anerkennung zu bekommen, nach der wir uns sehnen, jeder von uns. Und was wir wert sind, das lesen wir dann ab an dem, was wir geleistet haben. Nur was machst du, wenn du Schiffbruch erlitten hast in deinem Leben? Was machst du, wenn du an deinen eigenen Idealen und an deinen eigenen hehren Zielen, die du dir gesteckt hast, gescheitert bist? Wenn das Bild, das du gerne von dir gezeichnet hättest, dunkle Flecken aufweist? Was machst du, wenn Menschen dich ablehnen, weil du ihre Erwartungen nicht erfüllt hast? Und sie dir Gram sind, um es mal ganz gelinde auszudrücken. Interessanterweise, und damit sind wir auch nochmal bei dem Wochenspruch vom Eingang, interessanterweise ruft Jesus hier an dieser Stelle nicht die Tüchtigen, nicht die Makellosen und nicht die Helden. Er baut nicht auf unsere tollen Fähigkeiten. Er ruft hier ganz gewöhnliche Sünder. Folg mir nach. Bleib bei mir. Du gehörst zu mir. Für mich bist du wichtig. Für mich bist du so wichtig, dass ich die Herrlichkeit beim Vater aufgebe, um dich heimzubringen zu ihm. Jesus ruft Sünder zu sich, Gescheiterte, nicht Helden. Gerade Petrus hat das sehr eindrücklich später erfahren. Er hatte den Ehrgeiz gehabt, so war er angetreten, mit Jesus unterwegs zu sein. Er hatte den Ehrgeiz gehabt, der Beste, der tapferste, der mutigste Jünger zu sein. Und ausgerechnet er leugnet in der entscheidenden Stunde aus Angst um sein Leben, je etwas mit Jesus zu tun gehabt zu haben. Und was macht Jesus? Nach seiner Auferstehung sucht er Petrus auf, der sich wo verkrochen hatte, wieder hinter seiner Arbeit. Er sucht Petrus auf, der sich hinter seiner Arbeit verkrochen hatte, dem Fischen. Und ähnlich wie bei Zachäus sagt er zu Petrus nicht: Tut mir leid, Mann, wir waren mal gute Freunde, aber das ist leider jetzt ein paar Tage her. So einen unzuverlässigen Kerl wie dich kann ich leider nie mehr gebrauchen. Pech gehabt. Das war dummerweise daneben gegangen mit dir. Man kann sich ja mal für 30 Sekunden im Stillen überlegen, was hätte ich denn mit so einem Menschen gemacht, der mir im schwersten Augenblick meines Lebens in den Rücken gefallen ist. Wie wärst du mit so jemandem umgegangen, der deine Erwartungen, und das ist noch milde ausgedrückt, so tief und bitter enttäuscht hat, in der schwersten Stunde deines Lebens? Was hättest du mit dem gemacht? Jesus geht später auf Petrus zu und er sagt zu ihm: Petrus, du bist mir immer noch wichtig. Und wie bei Zachäus, nicht mit einem Wort kommt er auf das, was Petrus gemacht hat. Das war dem ja selber im Hinterkopf. Das Herz schlug ihm wahrscheinlich sowieso bis zum Hals. Jesus kommt nicht mit einem Wort darauf, sondern er fragt ihn nach der Beziehung. Petrus, weißt du noch, wie ich dich damals gerufen habe, vor Jahren, hier am Seeufer? Wie ich dich berufen habe, bei mir in meiner Nähe zu sein?
Petrus, ich möchte nach wie vor, dass du bei mir bist. Du brauchst das so notwendig wie das tägliche Brot. Petrus, hast du mich lieb? Er erwartet von seinem Jünger nicht, dass der jetzt als Wiedergutmachung einen ganz besonderen Eifer an den Tag legt, dass er sich überdurchschnittlich einsetzt. Jesus interessiert nur das eine einzige. Petrus, was sagt dein Herz? Willst du noch bei mir in meiner Nähe sein? Willst du das überhaupt noch mir nachfolgen? Und das Einzige, was Petrus überwältigt von der Liebe Jesu antworten kann, ist: Ja, Herr. Jesus ruft uns zuallererst in seine Nähe, damit er uns heilen, lieben und verändern kann. Und wer selber die Liebe Jesu erfahren hat, nicht wer sie auswendig gelernt hat, wer das hier gelesen hat und dann abspulen kann, sondern wer sie selber erfahren hat und erfährt, der wird auch andere zu Jesus einladen können, zu dem, der der Heiland und der Arzt und der Herr ist für unser Leben, der unsere Wunden, unsere Schuld heilen und vergeben kann. Neuorientierung, das heißt bei Jesus Buße. Den Ruf, seine Einladung zu hören und ihm zu folgen, in seiner Nähe zu bleiben. Und dann werde ich automatisch zum Menschenfischer. Dann muss ich nämlich gar nichts mehr dafür tun. Weil das, was Jesus in mein Leben hineinlegt, mich verändert und in mir den Wunsch wecken wird, das mit anderen zu teilen, die das nicht haben und nicht kennen. Buße heißt bei Jesus nicht: Geh mal dein ganzes Sündenregister jetzt in den nächsten 10 Jahren durch. Sondern Buße heißt bei Jesus: Schau nach vorne, schau auf mich. Bleib in meiner Nähe. Bei der Vorbereitung der Predigt fiel mir ein seelsorgliches Gespräch ein, das ich vor Jahren mit jemandem hatte. In diesem Gespräch kam eine Menge Not auf den Tisch. Und ich saß da und ehrlich gesagt, ich hatte für die Situation keine Lösung. Und an einer Stelle im Gesprächsverlauf habe ich dann gesagt: Es klingt vielleicht eigenartig, aber ich möchte dir jetzt etwas aus meinem Leben erzählen. Und dann habe ich meinem Gesprächspartner erzählt, wo ich gescheitert bin an mir selbst und an meinen Idealen. Und dann sagte ich schließlich: Wahrscheinlich, wenn du das jetzt so hörst, klingt das in deinen Ohren gar nicht so sehr nach Pastor, wo die meisten doch denken, bei dem läuft doch alles, muss doch alles laufen, schon vom Berufswegen. Nein, habe ich gesagt, ich wäre heute nicht mehr Pastor, definitiv nicht mehr Pastor, wenn Jesus mich nicht immer wieder zu sich gerufen hätte, in seine Nähe, mich verändert, an mir gearbeitet hätte. Und das tut er bis heute. Ich lebe davon, dass er mich liebt, dass er meine Sünde vergibt, immer wieder. Und dass er meine Wunden heilt. Und dass er mich in kleinen Schritten verändert. Und dass er sehr viel Geduld mit mir hat, die wir als Menschen miteinander meistens nicht haben. wenn er nicht so viel Geduld mit mir hätte, wäre ich nicht mehr Pastor. Und ich sagte mal im Gesprächspartner, ich kann dir in dieser Situation nur eins anbieten, dass wir jetzt miteinander die Hände falten und beten. Herr Jesus, deine Berufung für unser Leben ist es, bei dir zu sein, in deiner Nähe. Danke, dass du die Kraft hast, uns zu vergeben und zu erneuern, wenn wir dich ranlassen. In diesem seelsorgerlichen Gespräch war nicht das Entscheidende, was ich alles über Jesus wusste und auswendig gelernt hatte und studiert hatte. Und schon gar nicht, was ich alles schon für Jesus getan hatte. In diesem Gespräch war das Ausschlaggebende, dass ich sein Lieben, sein Heilen und sein Vergeben selber schon erfahren hatte. Unsere Berufung ist es, zuallererst bei Jesus zu sein. Und darum bleibt am Ende wieder nur die Frage, hast du den Ruf, hast du die Einladung Jesu für dich gehört? Wem oder was folgst du? Wer bestimmt und wer prägt dein Leben? Amen.